sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu Folge 97 von Sideline, dem USL Podcast. Obwohl wir eine kleine Pause hatten, sind wir natürlich auch wieder zurück bei meinsportpodcast.de und diesmal auch nicht wieder zweigeteilt in verschiedenen Ländern, wobei vielleicht noch nicht wäre die bessere Bezeichnung. Heute aus zwei Häusern in derselben Stadt die liebe Anne.
Hallo.
Und ich, Wolf. Ja, letzte Woche hatten wir leider eine kleine Pause einlegen müssen, aufgrund von terminlichen Problemchen. Aber die USL war so dankbar, uns einige tolle Spiele auf Silbertablett zu setzen, die wir dafür heute ansprechen können. Und wir haben da vier, würde ich sagen, doch sehr unterhaltsame Spiele rausgesucht, die alle aus verschiedenen Gründen in Erinnerung bleiben könnten. Und ich würde sagen, dass wir zu einer Partie gehen, die doch gleich für die meiste Stimmung gesorgt hat. Und zwar reden wir vom Spiel der letzten Woche zwischen Louisville und Rhode Island. Ich kannte das Ergebnis ja schon, hatte das Spiel ja auch live gesehen. Du hast, glaube ich, heute zum ersten Mal so ein bisschen auch die Szenen mitbekommen. Deswegen frage ich dich, ohne gleich aufs Ergebnis einzugehen, wie war so dein Eindruck von der Partie und was war so deine Erwartungshaltung mit Blick auf die Namen von Louisville und Rhode Island?
Na gut, die Erwartungshaltung vor dem Spiel war natürlich ganz klar, dass eigentlich Louisville das gewinnen müsste. Beziehungsweise so, wie man Rhode Island natürlich kennt, ist, wenn maximal ein Unentschieden wird. Weil sie sind ja nun mal die Könige der Unentschieden. Aber Rhode Island hat, glaube ich, gerade eine ganz gute Phase und hat mal eine andere Taktik ausprobiert. Beziehungsweise hat Louisville, fand ich so ein bisschen, die Rhode Island-Taktik ausprobiert. Weil, was mir bei Rhode Island immer so aufgefallen ist in den letzten Monaten, dass sie hinten ganz gut oder ganz okay stehen, vorne aber ganz wenige gute Akzente setzen. Und gut, Louisville stand hinten diesmal nicht so gut, das war ihr Problem. Aber nach vorne hin ging halt auch nicht so viel. Sie hatten sehr viele Chancen, aber da ist nicht viel bei rausgekommen, was ich halt sonst immer von Rhode Island kenne.
Was ich ganz gut fand, vor der Partie war klar, dass Koki Vegas nicht spielen kann für Rhode Island, weil der im Spiel davor vom Platz geflogen ist. Und Koki Vegas und Jackson Lee, die beiden Nummer 1 und Nummer 2 Keeper von Rhode Island, sind zwei sehr unterschiedliche Keeperarten. Vegas ist so der typische mitspielende Torwart, der gerne nochmal den Abwehrspieler mimt. Und Jackson Lee ist der typische Shotstopper, wie man im Englischen sagt. Also der klassische Keeper, der auf der Linie bleibt und irgendwie alles gut halten kann. Und viele meinten dann auch vor der Partie, eventuell war es sowieso eine gute Entscheidung, Lee im Tor zu haben. Weil wenn man der Underdog ist, könnte das ja vielleicht die bessere Wahl sein für die Taktik. Und ich muss zugeben, es zahlte sich aus, meiner Meinung nach.
Also was wir auf jeden Fall feststellen können, die beiden Teams sind ja erst zuvor einmal aufeinander getroffen im Mai bei Rhode Island zu Hause. Die Partie endete damals 0-0. Und da stand Vegas im Tor, wenn ich mich jetzt nicht mehr völlig irre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das war. Und da war es wieder so gewesen, so Rhode Island recht viele Chancen nach vorne hin, dann aber immer ganz schlecht ausgenutzt. Und Louisville ist aber kaum nach hinten Richtung Tor überhaupt erst gekommen, weil die Verteidigung halt sehr gut stand. Und jetzt in der Partie sind halt irgendwie mehr Tore gefallen, eindeutig mehr Tore gefallen. Gut, was nicht schwer ist bei einem 0-0.
Gehen wir mal in die Partie rein. Ja, die ersten 10-15 Minuten gehörten klar Louisville. Da sind die Spieler meistens in den Richtung Strafraum gelaufen und haben den Ball schon mal testweise aufs Tor gehauen. Aber allerdings fehlte da dann noch so ein bisschen die Präzision. Beispiel Minute 9 läuft Sam Gliedel allein in Richtung Strafraum, hat eigentlich alle Zeit der Welt und gar keine Bedrängnis, wirklich schnell zu schießen. und haut dann den Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Und das war so ein bisschen, fand ich bezeichnend für viele Szenen, dass entweder die Zeit so ein bisschen unnötig ausgenutzt wurde oder eben die wirkliche Torgefahr fehlte. Und da hätte Louisville halt früh schon in Führung gehen können und unnötig verschwendet.
In der 15. Minute gab es nochmal so eine ganz ähnliche Situation. Ich weiß nicht mehr, wer von Louisville es war, aber sie stürmten auch wieder Richtung Tor, standen quasi vor diesem fast leeren Tor und trotzdem ging der Ball darüber hinweg oder daneben vorbei. Also zwei wirklich sehr, sehr große Chancen in den ersten 20 Minuten zu vergeigen, ist dann irgendwie auch bitter, weil man dann auch weiß, sowas kann sich sehr, sehr schnell rächen.
Stichwort Rächen. In der 30. Minute gab es das erste Tor der Partie von einem Spieler, der für einen gewissen Move bekannt ist, der ihn hier auch mal wieder auspackte. Denn Clay Holstedt kriegt den Ball von Turnbull vorgelegt. Turnbull war in der Nähe der rechten Ecke, legt den Ball ein Stück zurück, weit dann quasi am rechten Strafraum-Eck oder unweit davon. Der Ball liegt ein bisschen quasi in der Gegend und Clay Holstedt sieht eben, dass der Ball frei ist und die Schussbahn ebenfalls. Er kommt angelaufen, läuft ein, zwei Meter in Richtung Strafraum und haut den Ball dann mit voller Wucht, wie in einem Strich gezogen, oben links rein. Traumtor, allerdings wie gesagt nicht das erste Mal, dass er genau diesen Move auspackt. Schönes Ding, mit Sicherheit auch mal wieder ein Tor der Woche und damit die frühe Führung für die Jungs aus Rhode Island mit einem Trick, den man schon kennen könnte.
Aber diese kleine Rakete, ich vermute, das Netz war danach wahrscheinlich kaputt. Also das war schon sehr, sehr kraftvoll geschossen und der Ball lag da ja noch weit außerhalb des Strafraums. Also definitiv ein richtig schönes Tor. Es war aber auch nicht das einzige Tor. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, dazwischen hat Louisville immer wieder Chancen. Also ich hatte den Eindruck, Louisville, nicht nur den Eindruck, die Statistiken lügen in dem Fall auch nicht, dass Louisville immer wieder Chancen hatte. Recht viele sind sehr schwach ausgenutzt worden, indem dann einfach mittig auf den Torhüter mit einem sehr schwachen Schuss geschossen wird. Das ist klar, das hält, kann man dann ohne Probleme halten. Und dann passiert natürlich irgendwann das, was man nicht will. Es kommt entweder zur Kontersituation oder warum auch immer landet der Ball dann plötzlich hinten im eigenen Strafraum. Und in dem Fall ist es jetzt die Kontersituation und Henriquez ist derjenige, der den Ball abfängt und von außerhalb des Strafraums dann auch noch, nee, sorry, völlig falsch, Fisera, so rum war es, bekommt den Ball zugepasst von einem Mitspieler, wird zwar im Strafraum noch, es wird noch irgendwie versucht zu verteidigen, er stolpert dadurch auch, allerdings lässt er sich nicht fallen, sondern läuft weiter und kann den Ball aus ganz spitzen Winkel noch ins Tor machen. Verteidigungstechnisch war das wirklich gar nichts. Also, dass man dann nicht den Schritt weiter noch macht und weiter wird verteidigt und dass man ihm ermöglicht, aus dem Winkel dann nochmal zu treffen, was auch durchaus eine Leistung ist. Also, man kassiert da ein weiteres unnötiges Tor, nachdem man so viele Chancen davor schon hatte.
Ich glaube auch, dass das eigentlich erstmal als Flanke vorgewesen war, oder als Querpass und dann, durch eine glückliche Fügung eher als Törchen gelandet ist. Trotzdem ein unterhaltsames und schönes Tor für Rhode Island, die eben damit natürlich die Führung weiter ausbauen. Die von dir eben beschriebene Taktik von Louisville ging auch in der zweiten Halbzeit weiter. Also diverse Fernschüsse, gerne auch mit Druck aufs Tor geschossen. Und so konnte Jackson Lee zum Beispiel in der 63. einen Fernschuss über die Latte lenken. Allerdings auch hier wieder die Taktik von Rhode Island. Es gab eine Konterattacke. Noah Fusson läuft mit dem Ball Richtung Strafraum, sieht, dass links J.J. Williams frei ist, legt den Ball quer. Williams rennt dann quasi alleine auf den Keeper zu, der natürlich irgendwie versuchen will, die Szene zu klären. Also Lars kommt raus aus dem Tor Und Williams macht genau dann das, was er wahrscheinlich auch beabsichtigt hat, und lupft den Ball knapp über den Keeper ins Törchen rein. Was dann eine schöne Kontersituation und zugleich die, ja, gefühlte Vorentscheidung war, mit dem 0:3 für die Gäste nach 67 Minuten.
Was übrigens auch schon zur ersten Halbzeit aufgefallen ist, die wirklich miserable Ausbeute von Louisville. Zur Halbzeit hatten sie 12 Schüsse aufs Tor, Rhode Island dagegen 4. Rhode Island führte zu dem Zeitpunkt mit 2:0. Ecken hatte Louisville 3, Rhode Island hatte nicht eine Ecke. Und wie du eben auch schon gesagt hast, das ging in der zweiten Halbzeit so weiter, dass man auch da wieder mehrere gute Chancen hatte, es nicht genutzt hat und irgendwie immer nur aufs Tor gedrescht hat, aber ja, so irgendwie ohne System, hatte ich den Eindruck. Und ein Beispiel auch, das vielleicht auch ein bisschen Pech dabei war, aber vor allem Ungenauigkeit, in der 73. Minute gibt es eine weitere Ecke für Louisville und sie versuchen natürlich wieder den Ball Richtung Tor zu schießen, allerdings geht der Ball gegen den Pfosten. Das ist schon irgendwie doof, allerdings steht auch kein weiterer da, um dann den abprallenden Ball irgendwie aufzufangen, sondern die Chance im Prinzip ist in dem Moment beendet. Bitter, weil so langsam läuft ihnen dann irgendwie auch die Zeit davon. Es dauert bis zur 83. Minute oder 85. Minute und in dem Fall gehen sie dann in die Taktik über, wir spielen einen langen, hohen Ball in den Strafraum und ja, da steht dann hoffentlich einer von den Mitspielern, der den Ball dann reinmacht. Passiert in dem Fall auch, aber ist jetzt nicht der schönste Fußball, muss man sagen.
Gehe ich komplett mit. Und es ging dann in eine sehr, sehr spannende, ja, Nachspielzeit. Denn in Minute 91 fällt das nächste Tor. Wieder für die Gäste. Noah Fusson, der schon das Tor eben zum 0:3 vorgelegt hat, dachte sich, dass er jetzt selber auch mal treffen möchte. Kriegt den Ball rechts am Strafraum, rennt dann in den Strafraum rein. Und auch hier wieder, der Keeper kommt ein bisschen raus. Er schießt den Ball über den Keeper aufs Tor. Irgendwie kommt noch ein Verteidiger zwischen, sodass der Ball für viele ein bisschen, ja, unklar war, ob er den Ball komplett über die Linie bekommen hat. Der Ball fliegt wieder raus, das Tor zählt und damit hat ja Fusson das 4:1 gemacht und den alten Spielstand wieder hergestellt. Oder die alte Höhe des Spielstands mit 3 Toren Unterschied.
In der 95. Minute gibt es für Louisville einen Freistoß. Der ist kurz vorm Strafraum, klassische Situation, sehr schön mittig. Und in dem Fall geht der Ball tatsächlich rein, weil man ihn einfach ja so halb hoch rechts ins Tor macht. Für den Torhüter schlecht zu sehen. Der bis dato, fand ich, eine wirklich sehr, sehr gute Leistung gemacht hat. Du hattest ihn ja auch schon erwähnt. Aber er hat die ein oder andere Chance von Louisville überhaupt auch erst ermöglicht, dass sie nicht reingehen. In dem Fall würde ich ihm da keine Chance geben, weil er den Ball aufgrund der vielen Beine zuvor wahrscheinlich gar nicht sieht oder erst sehr spät sieht. Von daher nochmal der Versuch eines kleinen zusätzlichen Ehrentreffers oder der Versuch eines Anschlusstreffers, aber noch ein wenig davon entfernt.
War kurioserweise auch der zweite Freistoßgegentreffer, den er in Folge kassiert. Denn im Spiel davor musste er reinkommen, als Koki Vegas die Notbremse gezogen hat und kassiert er dann den Freistoßgegentreffer aus dieser Notbremse. Und hier kassiert er nochmal einen Freistoß. Auf jeden Fall blieb es nicht bei diesem Spielstand, denn die Jungs aus Rhode Island legten nochmal ein Türchen nach. Und das war ein ganz besonderes Tor, denn dieses Tor wurde von einem Spieler aus Rhode Island erzielt. Das heißt, das erste Tor von einem Spieler aus dem eigenen Staat. Und es war Isaac Anking, der zugleich auch puerto-ricanischer Nationalspieler ist. Der kriegt den Ball kurz vorm Strafraum zugepasst, läuft dann noch ein paar Meter weiter. Lars kommt ein Stückchen raus, aber wartet eher ab. Und Anking nutzt die Gelegenheit, den Ball unten links reinzuschieben. Der Keeper hatte keine große Chance. Und das war dann auch zugleich, ja, der Endstand. Das heißt, Rhode Island gewinnt in Louisville mit 2:5, holt den zweiten Sieg der Geschichte, oder der Clubgeschichte, mit dem ersten Rhode Islander, der eben ein Törchen für den Club macht. Zugleich die erste Heimpleite für Louisville in der Saison und die meisten kassierten Tore in ihrem Stadion, seitdem sie dort spielen. Also ein sehr geschichtsträchtiges Spiel, kann man so sagen.
Da hat man wirklich das ganze Programm mitgenommen.
Unterm Strich würde ich sagen, zeigt sich hier mal wieder, dass alle Statistiken ganz nett sind, aber eigentlich nur die Chancenverwertung zählt. Denn was bringen dir fast 2/3 Ballbesitz oder 27-11 Schüsse, wenn du am Ende halt den Ball nicht reinkriegst und dann Rhode Island doch deutlich kaltschnäuziger war? Und ja, das ist so das kleine Fazit.
Können wir übrigens mal über die Frechheit sprechen, dass ich diese 0-0-Partie im Stadion gesehen hatte? Und kaum bin ich nicht dabei, gibt's eine 7-Tore-Partie.
Das kenne ich, das Gefühl fühle ich. Komm, guckst du mal nicht zu, wird's plötzlich spannend. Aber ich fühle mit dir. Dann würde ich sagen, lasst euch eine Runde durchatmen. Auch hier bei der Gelegenheit, wer die Tore gerne mal sehen will, guckt auf den YouTube-Kanal der USL nach. Das Highlight ist immer noch anguckbar. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir reden jetzt über eine Partie, in der eine Mannschaft beteiligt ist, die aktuell so von der Mischung aus Unvermögen oder Pech gesegnet ist. Und zwar reden wir über die Partie von New Mexico United, die zu Gast bei Memphis waren. New Mexico, derzeit Platz 1 der Tabelle, verlor durchaus ein paar Punkte aufgrund eher seltsamer Sachen, wie zum Beispiel eine Pleite gegen Monterrey, als man es nicht schaffte, 2 Elfmeter zu verwandeln und sich dann den Siegtreffer ja per Kontertor quasi gefangen hat und so unnötig verlor. Und ich glaube, unnötig beschreibt die mitwichtigste Szene dieses Spiels ganz gut. Und ich bin sehr gespannt, was dir dann durch den Kopf geht.
Mhm.
Ja, die Szene ging in der ersten Viertelstunde gleich los, wurde auch heiß diskutiert. Um es kurz zu machen, ich glaube, Dusse des Tages kriegt dieser Spieler verliehen, oder? Oder würdest du sagen, es war eher Unvermögen?
Nee, also Unvermögen kann man das nicht nennen, weil also die ganze Situation ist eigentlich eindeutig und offensichtlich hat er überhaupt nicht aufgepasst. Oder er hat nicht nachgedacht, aber also am Ende hat er seinem Team damit mehr geschadet.
Was ist denn passiert, bevor wir uns jetzt weiter auf die Benotung eines Spielers konzentrieren?
Der Ball ist ins Aus gegangen und der Torhüter holt den Ball und passt ihn zu seinem passt ihm innerhalb des Strafraums zu seinem Mitspieler. Dieser Mitspieler nimmt den Ball an, lupft ihn nach oben und nimmt ihn in die Hand, im eigenen Strafraum. Läuft mit dem Ball in der Hand dann an den 5-Meter-Raum, legt ihn für seinen Torhüter hin und alle laufen in seine Richtung. Es gibt einen Pfiff und er wundert sich, was denn da passiert ist. Der Torhüter passt übrigens, oder er passt den Ball dann, glaube ich, nochmal zum Torhüter. Und er hat, glaube ich, wirklich die Situation überhaupt nicht begriffen.
Unterm Strich gab es dann dafür einen Handelfmeter. Und das war halt wirklich eine sehr, sehr unnötige Aktion. Um es ganz kurz zu machen, dieser Handelfmeter wurde auch verwandelt. Das heißt, New Mexico, wieder mit einer seltsamen, ja, geistigen Aussetzersituation, kassiert den Rückstand nach 13 Minuten aufgrund des Handelfmeters. Sehr kuriose Szene und ja, sehr unnötig. Hast du noch eine Szene vor der 34., bevor ich dir die Szene kaputt rede?
Nee, ich glaube, es waren alle zu schockiert über diese Szene, dass erstmal 20 Minuten lang nichts passiert ist.
Gut, gut. Denn in der 34. Minute legte Memphis gleich mal das nächste Tor nach. Lukas Türci kriegt den Ball im Strafraum, ist ein Stückchen links vom Keeper und macht dann natürlich das, was man in der Regel machen möchte. Das kurze Eck wird vom Keeper abgedeckt, also nimmt er dann das lange Eck. Das heißt, er steht links, zieht den Ball unten rechts rein. Der Keeper, also Tambakis, konnte da nicht viel machen. Ja, klassische Kontersituation, 2-0 für Memphis. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe dann, obwohl New Mexico nicht mal schlecht spielte, echt die Hoffnung verloren in dieser Szene. Wenn du durch zwei Aussetzer oder kurze Unachtsamkeiten gleich zwei Gegentore kassierst, sehr, 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 sehr ernüchternd.
Vor allem, weil New Mexico vorher ja mehrere Chancen hatte und man eigentlich schon den Eindruck hatte, sie wollen ihren Fehler von vorher jetzt wieder gut machen. Dann wieder so eine Geschichte. Hast du in der ersten Halbzeit noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht. Nur eben meine Trauer für New Mexico oder mein Kopfschütteln über die Doofheit.
Hast du in der zweiten Halbzeit bis zur, sagen wir, 80. Minute etwas?
Ja, nicht viel. Also man kann halt nur sagen, es gab durchaus einige Versuche von New Mexico, den Anschluss zu erzielen. Entweder gingen die Bälle knapp vorbei oder Tyler Derrick, der Keeper von Memphis, konnte die Bälle recht gut klären. War also nicht sehr viel Hochkarätiges dabei, um ganz ehrlich zu sein. Viel versucht, wenig Qualität, unterm Strich nicht wirklich gefährlich für Memphis.
Ja, fand ich auch. Also die Schüsse, die dann letztendlich aufs Tor gegangen sind, waren oftmals, also entweder dran vorbei oder halt relativ schwach geschossen, sodass es halt für jeden Keeper ziemlich einfach ist. Es fällt in der 87. Minute ein weiteres Tor. Und auch das resultiert nach einem Konter. Es wird ein langer, hoher Ball nach vorne geschlagen und landet dort, ich würde sagen, ja so halb gewollt bei Greg Hurst. Der Ball ist eigentlich eher zu einem Mitspieler geflogen. Dort steht aber ein Verteidiger und beide springen zum Kopfball hoch und von dort aus, ich weiß noch nicht mehr von wem von beiden der Ball dann da wirklich wegspringt. Aber der Ball wird dann quasi, ja, wie gesagt, so halb gewollt, halb versehentlich zu Greg Hurst geköpft. Und der, ja, hat dann relativ leichtes Spiel, hat nur noch einen Verteidiger an sich kleben und den Torhüter. Und der Torhüter hält den ersten Schuss, allerdings kann er sich dann im Nachschuss den Ball nochmal schnappen und einnetzen. War an sich, also von Greg Hurst, war es eine ganz gute Situation, weil er sich ganz gut durchgesetzt hat. Und der Angriff hat schon auch gezeigt, sie wollen weiterhin da die Tore machen, aber am Ende war es nicht genug, weil die Partie endete mit diesem Ergebnis.
Man muss sagen, ich bin eh überrascht, dass Greg Hurst erst so spät gespielt hat, weil er eigentlich der Stammstürmer ist und auch die meisten Tore fürs Team bisher gemacht hat. Unterm Strich hat sich der Joker-Wechsel auf jeden Fall gelohnt, aber ja, eine sehr ungünstige Partie für New Mexico, denn früh doofe Gegentore kassiert, selber nicht viel machen können aus den eigenen Chancen und als der Ball mal reingeht, bringt es am Ende auch nichts mehr. Unterm Strich wieder eine ungünstige Szene, aber auch hier hatte man wieder Glück, dass Sacramento ebenfalls Probleme hatte und so sich nicht wirklich was in der Tabelle geändert hat. Und das passierte jetzt schon mehrmals für New Mexico, dass man nur deswegen Erster blieb, weil der Rest auch patzte.
Ja.
Stichwort Gegentore und was zur Hölle ist denn hier passiert? Lass uns doch mal in eine Partie gehen zwischen zwei Teams, über die wir nicht so oft reden. Und zwar zur Partie zwischen Las Vegas und Colorado. Oder die Colorado Springs, um genau zu sein. Vegas, das klassische Kellerkind, auch unter neuem Trainer und neuem Owner, gegen Colorado, die lange Zeit Kellerkind waren, aber aktuell auf einer recht guten, Route sind, was die Playoffs angeht. Diese Partie war sehr torreich und mich würde sehr interessieren, was so dein Eindruck zur Partie gewesen ist.
Man könnte es schwankende Aktienkurse im Prinzip nennen, je nachdem von wem man Fan ist. Es war ein reichliches Hin und Her.
Ich muss sagen, vor allem das erste Tor weiter wieder quasi typisch klassisch. Denn Das erste Tor war so ein bisschen, ja, die könnte sagen, Standardsache aus dem Lehrbuch. Einer der Abwehrspieler passt den Ball nach draußen, der Angreifer legt den Ball in die Mitte und von dort konnte der Ball aus kurzer Distanz ja ins Tor reingeschoben werden. Immer wieder interessant zu sehen, wie so der Standardtrick immer noch funktioniert und es immer noch keine wirkliche Gegenmittel gibt. Nach, ich lege den Ball mal ganz kurz quer und kann niemanden an den Pfosten stellen. Und so ging Colorado dann ja sehr, sehr früh in Führung. Fand ich sehr interessant tatsächlich.
Es gab aber recht bald, ne? Gut, 20 Minuten später, gab es einen Ausgleich, der, finde ich, ziemlich gut herausgespielt war und vor allem das Spiel noch ein bisschen aufgestaltet hat. In dem Fall ist es nämlich, also, ich glaube, es resultierte aus einem Konter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat Burnett den Ball, ist an der Strafraumgrenze oder kurz danach und legt einen schön sauberen Querpass auf Häufinger auf und der kann dann letztendlich einnetzen. Das war ein schön schnelles und sauberes Spiel und hat dafür für Las Vegas zum Tor gereicht. War also ganz gut. Sieht man, glaube ich, bei Las Vegas nicht ganz so oft.
Das stimmt. Allerdings hielt der Ausgleich exakt 3 Minuten, denn Henriquez nutzt die Gelegenheit bei einer Kontersituation. Er kriegt den Ball knapp in der Hälfte von Vegas, läuft in Ruhe aufs Tor zu, ist noch knapp 3-4 Meter rechts vom Strafraum entfernt und haut den Ball dann mit Wucht unten ins Tor rein. Erneute Führung für Colorado, eine schön rausgespielte Szene, aber auch nichts, wofür man jetzt irgendwie das Tor der Woche bekommen würde.
Die erste Halbzeit endete allerdings nicht so, weil die Fußballmächte wollten in dem Fall, dass beide Teams erst einmal soweit zufrieden in die Halbzeitpause gehen können. Und klar, wenn ein Team vorne liegt, ist das andere logischerweise unzufrieden. Also brauchte das andere Team natürlich auch noch ein Tor. Und das passiert in der 4. Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Und es ist ein Elfmeter nach, wir vermuten, Handspiel. Der Ball war in den Strafraum hochgeschossen worden und ich glaube, es war nach einer Ecke gewesen oder nach einem Freistoß von der Seite. Und mehrere Spieler springen hoch. Der Ball wurde dann letztendlich aus dem Strafraum wieder herausgeschafft. Allerdings beim Hochspringen entweder dort in dem Zusammenhang hat jemand die Hand mit hochgehoben oder der Ball flog dann beim Rausköpfen noch gegen die Hand. Auf jeden Fall gab es an irgendeiner Stelle dann dort Handspiel, was man leider nicht ganz so gut sieht. Aber man kann es durchaus erahnen vom Bewegungsablauf her. Und die logische Konsequenz ist der Elfmeter und der geht rein.
Ich würde sagen, nicht ganz unverdient zu dem Zeitpunkt, denn beide Mannschaften hatten ihre Chancen vorzuweisen. Hast du bis zur 80. Minute noch eine spielinteressante Szene? Gut, dann gehen wir zur Minute 80, also eine Menge nicht viel passiert in der zweiten Halbzeit. Und auch hier gab es wieder eine Sache aus dem Lehrbuch, die man recht früh lernt. Und zwar als Keeper den Ball, wenn du quasi angeschossen wirst, ihn, wenn es geht, quasi nicht nach vorne abprallen zu lassen, sondern wenn richtig weit weg zur Seite. Denn in der Szene kommt Gannon in Richtung Strafraum gelaufen und haut den Ball mit Wucht auf Herrera, den Keeper von Colorado. Er kriegt den Ball und lenkt ihn zur Seite ab, allerdings nicht sonderlich weit weg. Solomon Asante, seines Zeichens doch sehr gut geprüfter Torjäger und auch guter Vorlagengeber, kriegt den Ball, legt ihn direkt 2-3 Sekündchen nach dem Abpraller zurück in die Mitte, wo dann Valentin Noel frei steht und den Ball zurück ins Tor schießen kann. Die Szene dauerte vielleicht insgesamt 10 Sekunden. Der Keeper hatte keine große Chance zu reagieren. Und Vegas geht damit erneut in Führung. Und ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Mitleid mit dem Keeper.
Das hatte. Möglicherweise hatten das auch höhere Mächte, weil die Partie endete nicht mit 3-2, sondern die Partie endete mit 3-3. Es ist die 89. Minute. Und die Switchbacks haben doch eine Ecke. Und diese Ecke nutzen sie, indem der Ball zu einem Mitspieler geschossen wird, der sich an der Ecke vom Strafraum befindet. Von dort aus wird er hoch in den Strafraum geschossen. Und letztendlich ist es Ronaldo Damas, der am höchsten springt, will ich jetzt nicht sagen, aber der am effektivsten springt und den Ball dann einköpfen kann und quasi zum Last-Minute-Ausgleich kommt, wenn wir die Nachspielzeit mal ignorieren. Und ja, die Partie dann recht fair, finde ich irgendwie, mit 3:3 endet. Eine sehr, sehr schwankende Partie, müsste man fast sagen.
Gehe ich mit. Vegas ist halt so ein Team, das spielt nicht mal schlecht, schafft aber nicht wirklich was aus ihren Spielen zu machen, weswegen sie ähnlich wie Rhode Island halt im Keller rumkleben. Colorado vorher quasi mit dem klassischen, ja, Hot Streak-Rennchen kriegt so einen leichten Dämpfer. Unterm Strich würde ich sagen, spieltechnisch verdient. Trotzdem vorm Spiel eine kleine Überraschung, da Colorado halt einige Siege zuletzt hatte. Und zeigt mal wieder, in der USL kann eigentlich jeder jeden ärgern, was wir auch heute ja schon gut im Programm hatten. Ich würde sagen, wir gönnen uns noch eine letzte Pause. Und dann, wenn wir zurück sind, machen wir einen kleinen Sprung in die USL League One und reden zum Duell der Wölfe gegen die Ibisse und geben euch ein paar kleine Tipps für das Wochenende. Bis dahin würde ich sagen, bis gleich und dann sind wir zurück bei meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Willkommen zurück zu Folge 97 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Nach 3 Spielen in der USL Championship gehen wir jetzt in die dritte Liga, in die USL League One. Da gibt es ja immer im Wechsel Spiele in der USL League One und in dem Leagues Cup. Letzte Woche fanden mal wieder Spiele im eigentlichen Ligabetrieb statt. Und neben einigen Spielen, die 2:0 endeten, gab es eine Partie, die mal wieder eine Sage im Land der Tiere ist. Denn das Duell zwischen den Wölfen aus Chattanooga und den Ibissen-Pelikanen aus Georgia. Vor der Partie muss ich sagen, ich bin mit einem gemischten Gefühl reingegangen, denn Chattanooga war seit Jahren nicht wirklich gut und Tormente hat seit der Meisterschaft auch ein bisschen abgebaut. Was waren so deine Erwartungen so vor der Partie oder würdest du sagen, ja, eigentlich war es eine klassische League One-Partie und ich habe das bekommen, was ich von der Liga kenne und mag?
Naja, das Problem bei beiden Teams ist, dass sie bis dato in dieser Saison alles andere als gut sind. Tormenta ist zwar noch auf einem Playoffs-Platz, hat allerdings bis dato auch erst 3 Spiele gewonnen, recht viele Spiele unentschieden, deswegen sind sie noch auf einem Playoffs-Platz. Und die Red Wolves haben ebenfalls 3 Spiele bis dato gewonnen, aber halt logischerweise mehr Spiele verloren, weshalb sie außerhalb der Playoffs sind, ziemlich deutlich sogar. Und ehrlich gesagt waren meine Erwartungen an die Partie jetzt nicht besonders hoch, dass das eine sehr hochklassige Partie wird. Ja, das war so ein Spiel, wo ich sagen würde, da haben beide Teams realistisch die Chance, viel zu gewinnen.
Was die Partie auch in meinen Augen so unterhaltsam gemacht hat, dass man nicht schon vorher wusste eigentlich, wie es höchstwahrscheinlich ausgehen wird. Gehen wir mal in die Partie rein. In der 16. Minute fiel gleich das erste Tor, und zwar sogar für die Heimmannschaft. Ich muss zugeben, das Tor war jetzt nicht mega spektakulär, ich fand es trotzdem ganz schön gemacht. Denn Molongo kriegt einen Ball von links Richtung Strafraum vorgelegt. Er nimmt den Ball an, dreht sich einmal um die eigene Achse und haut dann den Ball mit Schmackes unten rechts rein. Und da fand ich, ja, dieses kleine Tänzchen war so ein bisschen das i-Tüpfelchen auf einem sonst nicht so spektakulären Tor. Und ich fand's mal schön, wenn man sieht, ein paar Trickchen auszuführen, die mal nicht völlig daneben gehen. ist mal eine angenehme Abwechslung. Zu all den Möchtegern-Tricksern, die dann den Ball übers Tor nageln oder irgendwo am Tor vorbeischießen.
Oder die aus der Distanz dann der Meinung sind, sie müssen doch sehr kraftvoll aufs Tor schießen. Und dann geht der Ball entweder an der Seite oder darüber vorbei.
Genau, daher fand ich das mit der Drehung ganz hübsch und hat sich auch gelohnt am Ende.
Es sah ganz witzig aus. Was auch irgendwie besonders aussieht, ist die nächste Szene. In der 28. Minute ist in dem Fall Tormenta gerade im Angriff und Vivas hat noch einen Verteidiger bei sich und einen Torhüter und muss irgendwie zusehen, dass er am besten beide los wird, damit er in Ruhe den Ball ins Tor machen kann. Und da gibt es so eine ganz gute Strategie. Auf die hat man meistens nicht so viel Einfluss. Das ist vielleicht auch ein bisschen Glück oder Unvermögen der anderen. Die Strategie lautet nämlich, ja, lass doch einfach den Torhüter und den Verteidiger ineinander rennen und sich gegenseitig quasi umrennen, damit der Ball dann frei ist und genug Platz und Zeit hat, ihn ins Tor zu machen. Und so ähnlich macht es dann tatsächlich auch. Verteidiger und Torhüter wollen beide Richtung Ball. Klappt nicht so gut. Sie laufen wirklich beide ineinander, fallen dadurch und haben gar keine Möglichkeit mehr, das Tor zu verhindern.
Würde ich auch nicht besser zusammenfassen können. Schönes Tor, gute taktische Planung. Und wie du schon sagst, der Ausgleich. Hast du noch was zur spielentscheidenden Szene in der Nachspielzeit?
Wir sprechen in dem Fall ja über Akota. An der Strafraumgrenze steht, Richtung Strafraum will, weil sich dort der Ball befindet. Allerdings ist da auch der Torhüter von den Red Rose. Was ein bisschen ungünstig ist, weil er hebt das Bein mit offener Sohle und springt damit in den Torhüter rein. Was zur Folge hat, dass der Angriff sowieso abgepfiffen wird. Zum einen und zum anderen eher, nach kleinen wörtlichen Disputen mit seinen Gegenspielern und einigen kläglichen Versuchen von seinen Mitspielern, ihn so weit wie möglich weg von dieser Szene zu ziehen, folgt logischerweise die rote Karte, über die er ganz überrascht wirkt, kann er sich natürlich gar nicht erklären, warum er für die offene Sohle im Strafraum eine rote Karte bekommt.
Jetzt, hast du schon die Szene besprochen, die ich gerade ansprechen wollte. Aber ich muss zugeben, ich musste da kurz an den Nigel de Jong-Gedächtnistritt aus der WM 2010 denken. Also er hat auch da hochsprang und dann dem Gegner voll in die Brust getreten hat. Ich meine, de Jong hat damals nicht rot bekommen, aber in der Szene, äußerst ungünstig gemacht für den Keeper, der einfach nur rauskommen will. Schon riskant ist, weil er quasi in der Strafraumgrenze ist und man ja dann keine Hand nehmen dürfte, wenn man rausgeht. Und dann eben der Tritt gegen die Brust aus großer Distanz. Hat neben der roten Karte noch eine weitere Sache, denn der Keeper wurde damit verletzt. Bush musste ausgewechselt werden und Drew Romick, der Ex-Memphis-Keeper, hat dann den Rest für ihn weitergespielt. Das noch so als kleiner Hintergedanke. Also sah nicht nur unschön aus, hat auch unschöne Folgen für den Keeper.
In der zweiten Halbzeit wird's allerdings für die Gäste nochmal interessant. Denn Tormenta hat einen Freistoß, der so kurz nach der Mittellinie ist, würde ich schätzen. Und sie entscheiden sich dazu, den Ball einfach lang hoch in den Strafraum zu kicken, in der Hoffnung, dass da irgendwo ein Mitspieler steht. Und das ist doch der Fall. Jack Dengler ist in dem Fall derjenige, der sich dazu entscheidet, hochzuspringen und den Ball via Kopf in das Tor zu transportieren. Schafft auch sehr erfolgreich, weshalb durchaus auch überraschend kurz nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit die Gäste dann in Führung gehen. Überraschend deshalb, weil sie halt in Unterzahl sind.
Es dauerte dann knapp 15 Minuten, bis sich was an diesem Zustand geändert hat. Und bei dem Tor bin ich nicht ganz sicher, hat er das mit Absicht so gemacht oder war da auch ein bisschen Glück im Spiel? Denn Roberts kriegt den Ball nach quasi, oder als zweite Chance nochmal aufs Tor zu schießen. Der Abwehrspieler kriegt eine verunglückte, Querflanke, legt den Ball zurück, knapp vors Tor. Roberts kommt angesprintet und schießt den Ball in der Mischung aus Schuss und Lupfer aufs Tor. Und der Ball geht dann in einer Art Bogenlampe über den Keeper ins Tor rein. Sah sehr schön aus, aber der Ball hatte so eine komische Flugbahn, dass ich nicht ganz sicher war, ob das wirklich geplant gewesen ist. Unterm Strich wird es ihm egal sein. Roberts mit einem sehr, sehr schönen Schlenzer aufs Tor, der zum 2:2 ausgleicht und damit eben die Führung für die Gäste zunichte macht.
Es fällt in dieser Partie noch ein Tor. Und in dieser Situation ist es wieder ein Konter, der diesmal ein bisschen anders ausgespielt wird als sonst. Sonst haben sie ja oder wurde von beiden Teams mehrfach die Taktik versucht, zwar einen schnellen Konter zu starten, aber dann eben auch sehr bald in die langen, hohen Bälle überzugehen. In dem Fall jetzt hat man sich aber dazu entschieden, schnelle, flache Pässe zu machen und immer auch in Bewegung zu bleiben, dass der Ball nie zu lang bei einem Spieler ist und man in kurzer Zeit wirklich auch recht viel Raumgewinn macht. Und es gibt da einen Spieler, der marschiert quasi Richtung Strafraum durch und bekommt den Ball dann nach einem Doppelpass im Strafraum zugestellt und versenkt ihn. Der Spieler heißt natürlich, wenn ich so eine Andeutung mache, heißt er Marsch und sorgt dafür, dass in dem Fall die Red Wolves in der 91. Minute das 3:2 machen, was dann ja auch der Endstand war.
Ich muss zugeben, ich fand die Szene wirklich sehr gut herausgespielt und habe mich auch für Chattanooga gefreut an der Stelle, weil wie gerade schon eine sehr, sehr ungünstige Konstellation, den Keeper zu verlieren, Überzahl zu haben und am Ende dann nicht die Partie zu gewinnen. Allerdings dürfen sie sich auch mal beim eigenen Ersatzkeeper bedanken, denn in der 10. Minute der Nachspielzeit hat dann Drew Romick noch einen Freistoß zur Seite lenken können. Und unterm Strich gewinnt Chattanooga nicht ganz unverdient die Partie mit 3:2, kriegt den, wenn ich die Kommentatoren richtig verstanden habe, den zweiten Heimsieg in der Ligaphase und damit 3 wichtige Punkte in der Liga. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Mannschaften den Leagues Cup ein bisschen wichtiger nehmen als die Liga aktuell. Und daher kann es nicht schaden, als kleines und eher schwächendes Team auch dort wichtige Punkte zu holen.
Ja, absolut.
Ich würde sagen, aus der Vergangenheit und der sehr weiten Vergangenheit, aufgrund unserer kleinen Pause, lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Denn am Wochenende finden natürlich trotz EM oder Copa America auch wieder Spiele in der USL statt. Und ich würde sagen, wir bleiben gleich mal in der League One, um quasi beim Thema zu bleiben. Gibt es da eine Partie am Wochenende, die dich reizt oder die du empfehlen möchtest?
Es gibt tatsächlich eine Partie, die so ein bisschen aus der Ferne vielleicht interessanter wird, weil gerade im oberen Bereich sammelt man sich ein wenig zurzeit. Es ist noch recht nahe beieinander. Na gut, also jeweils 3 Punkte zusätzlich Unterschied. Aber es macht es trotzdem noch ein bisschen spannend. Für Union Omaha, die aktuell auf Platz 3 sind, geht es an diesem Wochenende auswärts allerdings gegen ein Team ran, was bis dato sehr weit unten in der Tabelle ist, nämlich auf dem vorletzten Platz, nämlich Lexington. Also eigentlich ein Gegner, der gut zu handeln ist, gut zu machen ist. Allerdings, wie gesagt, müssen sie auswärts ran und müssen da unbedingt diese Punkte mitnehmen, weil der nächste Gegner in der Woche darauf ist nämlich Greenville Triumph und die sind auf Platz 1 derzeit.
Kein schlechter Tipp. Ich muss sagen, ich würde noch North Carolina und Spokane empfehlen wollen. Nicht North Carolina, Northern Colorado. Hailstorm hat in der Offseason 2 der wichtigsten und besten Spieler der Liga verloren und braucht nur so ein bisschen, um wieder in die Spur zu finden. Und Spokane spielt, wie ich finde, eine ziemlich gute Saison als quasi Neuling in der Liga. Dürfte eine sehr torreiche Partie werden und vor allem auch eine sehr unterhaltsame Partie. Wie kann man es formulieren? Sie einen guten Keeper haben bei Spokane, kassieren sie trotzdem immer wieder ein paar Gegentore pro Spiel. Das heißt, seid gespannt auf schöne Tore und gute Torwartparaden. Denn mit Lalo Delgado und mit Carlos Mirancio hat man 2 durchaus solide Keeper in der League One. Und daher wäre das mein Tipp aus der League One zwischen Hailstorm aus Colorado und Spokane aus Washington. Dann würde ich sagen, um weitere Verwirrungen abzubremsen, lass uns doch mal in die wundervolle USA Championship springen. Da gibt es einige Spiele mehr in dieser Woche, was ja auch bei deutlich mehr Teams nicht ganz unlogisch ist. Welche der Partien interessieren dich denn an den kommenden Wochenendspielen?
Da gibt es natürlich die Partie zwischen Charleston Battery, die zu Hause spielen dürfen und einen vermeintlich leichten Gegner bekommen, nämlich North Carolina FC. Allerdings hat sich North Carolina FC, finde ich, so zuletzt gar nicht so dumm angestellt und könnte da vielleicht doch für die ein oder andere Überraschung sorgen, zumal ja Charleston zurzeit eher in einer schwächeren Phase ist. Also da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das Auswärtsteam dafür ordentlich Bambule für die Heimmannschaft sorgt.
Mein erster Tipp wäre die Partie zwischen Birmingham und Louisville um 13:30 Sonntag deutscher Zeit. Birmingham hatte einen ziemlich bescheidenen Saisonstart, hat sich zuletzt aber ordentlich gemausert und konnte jetzt in der Woche, also quasi eine Midweek-Partie, gegen Detroit gewinnen. Und Louisville, wie wir heute schon im Programm hatten, hat ja die krachende Pleite gegen Rhode Island kassiert. Und das wird eine interessante Partie. Kann Birmingham weiter auf dem Höhenflug bleiben? Und wie wird sich jetzt Louisville ja darstellen, nachdem sie so ein bisschen durchgeschüttelt worden sind? Ich bin sehr gespannt, wie die Partie laufen wird und wage da keine Prognose abzugeben.
Ist tatsächlich auch schwer. Es gibt dann sonst noch eine Partie, die ich ganz interessant finde, auch wenn sie leider mitten in der Nacht ist. Na gut, wer früh aufsteht, hat vielleicht die Chance, nämlich um 4 Uhr. Das betrifft Orange County, die eher mal wieder eine schwache Saison haben und zu Hause auf die Jungs von den Oakland Roots treffen, für die es in dieser Saison zumindest deutlich besser läuft als vielleicht auch erwartet und die ja auch so in den letzten Spielen ganz okay gespielt haben. Sie hatten einen Ausrutscher dazwischen mal, aber so die drei Spiele davor auch gegen stärkere Gegner durchaus gezeigt, was sie können. Von daher könnte das vielleicht eine ganz interessante Partie werden und mal schauen, wer letztendlich überzeugen kann.
Meine letzte Partie wäre das Spiel zwischen San Antonio und New Mexico. San Antonio, ehemaliger Meister, eigentlich auch ein sehr gutes Team, hat richtig Probleme in der Saison, ist aktuell auf Platz 11. Heimstark waren sie früher mal und sie haben einige Probleme hinter den Kulissen. Und sie treffen auf den aktuellen Tabellenführer im Westen, auf New Mexico, die ja auch so ein bisschen schwankend sind. Und ich bin sehr gespannt, wie die Partie ausgehen wird. Denn San Antonio hatte letzte Woche nichts zu tun, konnte sich ausruhen. Kann also die ewige, wir haben so viel gespielt und so viele Verletzten Ausrede nicht zwingend bringen. New Mexico will natürlich weiter oben dran bleiben und weiter auch zeigen, dass sie die Besten sind. Und ich bin sehr gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Kriegt sich San Antonio zusammengerappelt? Bleiben sie ein Kellerkind? Kann New Mexico wirklich an der Spitze bleiben? Oder verhauen sie es wieder und dürfen diesmal nicht darauf hoffen, dass Sacramento ebenfalls patzt? Also ich glaube, die Partie wird sehr unterhaltsam. Mit Blick aufs letzte Spiel, wo New Mexico gewonnen hat, dürfte doch ordentlich Feuer in der Partie sein.
Oh ja, das kann durchaus sein.
Ich habe auch gerade nichts mehr Großes. Ich glaube, wir haben alles Relevante angesprochen. Ansonsten gab es das Übliche, ein paar Transfers, ein Trainer, der den Club verlassen hat, nichts Aufregendes. Sollte es in euren Augen irgendwas geben, was wir verpasst haben, lasst es uns gerne auf den sozialen Medien wissen. Wie immer gilt, alle Spiele laufen für uns kostenlos auf YouTube. Schaut sie euch also gerne an. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann in Folge 98 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Tschüss.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.